Lernen und Geschlecht heute. Das ist der Titel eines Buches von Dr. Markus Meyer. Er ist Lehrer an einer allgemeinbildenden Schule. Und wenn man sich über das Thema unterhält, Lernen und Geschlecht, dann hört man meistens, dass Mädchen in der Schule benachteiligt sind und dass sie doch weiter gefördert werden müssten. Markus Meyer sagt, nein, dem ist nicht so. Es geht um Jungen in der Schule. Die sind benachteiligt und werden auch weiterhin benachteiligt. Und über dieses kontroverse Thema kann man sich ziemlich lange unterhalten und die Frage ist, ist Evolution eventuell ein Bestandteil unseres Lernverhaltens, ja oder nein? Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Bei Apolut im Gespräch begrüße ich ganz herzlich den Dr. Markus Meyer. Er ist, genau wie ich, Lehrer an einer Schule und hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, nämlich Lernen und Geschlecht. Und damit werden wir uns heute beschäftigen. Hallo Markus.
Hallo Markus, grüß dich. Schönen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir wollen uns heute unterhalten, über das Thema Lernen und Geschlecht. Und du hast dazu ein Buch geschrieben, und zwar das Buch heißt Lernen und Geschlecht heute zur Logik der Geschlechterdichotomie in edukativen Kontexten. Das könnte man runterbrechen, wenn man weniger Fachdeutsch sprechen möchte, dass man einfach sagt, wie lernen Jungen und Mädchen?
Genau, genau. Wie unterschiedlich und wie gleich sind sie in ihrem Lernen? Das war meine Fragestellung.
Genau. Das ist ein heißes Thema inzwischen. Also wir kommen ja, also du hast das Buch zu einem Zeitpunkt geschrieben, als das noch gar nicht so problematisch war, aber sich schon abzeichnete, dass es in die Richtung geht. Heute wird es immer problematischer, sich über so ein Thema zu unterhalten, weil da viel Politik, viel Ideologie mit reinspielt in das Thema. Und wir möchten das Ganze mal von der wissenschaftlichen Seite aufzäumen. Also jetzt könnte ich mache jetzt mal die provokative Seite. Ich könnte doch sagen, Lernen und Geschlecht, also Jungen und Mädchen lernen doch gleich gut. Die sind gleich intelligent, kein Problem, also kann ich die auch gleich behandeln. Und das sollte ich auch. Und wenn ich irgendwie eine Seite bevorteile oder benachteilige, ist das total doof.
Ja, das ist, sage ich mal, zuerst mal natürlich richtig. Also im Groben und Ganzen sind Jungs und Mädchen etwa gleich intelligent. Wir können da nochmal drauf zurückkommen. Das stimmt nicht ganz, also müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Und im Groben und Ganzen kann man sagen, Jungen und Mädchen sind auch gleich vernunftbegabt. Und das ist ja auch die sozusagen dieses aufklärerische Axiom, habe ich das genannt. Jungs und Mädchen, Männer und Frauen sind gleichermaßen Vernunftwesen. Deswegen müssen sie auch gleich erzogen werden. Die Vorstellung dahinter war in der Aufklärung, dass wir Menschen sehr stark sozial und historisch enttraditionalisieren. Also es gibt keine geburtlichen Unterschiede mehr zwischen Menschen. Das war sozusagen die große Annahme der Aufklärung. Dadurch hat die ihren Impact gewonnen. Das ging natürlich vor allen Dingen erstmal gegen Standesunterschiede. Also der Adlige ist nicht anders geboren als der Mittelstandsbeamte oder der Bettler in der Gosse, sondern das ist zuerst einmal alles Ausdruck eines sozialen Prozesses, wo Leute im Laufe ihres Lebens hinkommen. Oder andersrum, dadurch, dass wir so tun, als wenn Menschen unterschiedlich geboren werden, sind sie dann hinterher auch unterschiedlich. Das war das aufklärerische Axiom. Das hat der Aufklärung und vor allem in den Pädagogen der pädagogischen Klasse natürlich einen unglaublichen Auftrieb gegeben und sozusagen die Erziehung dieses, sage ich mal, sehr routinierte Geschäft, also man bringt Mädchen und Jungen ABC bei und ein bisschen rechnen und schreiben. Und auf einmal wurde das also sozusagen verklärt hin zu, wir formen die besseren Menschen, die Menschheit entwickelt sich immer weiter und so fort. Und da hat es dann sozusagen, das ist das Grundaxiom, Männer und Frauen sind gleich, junge Mädchen sind gleich im Lernen. Gleichzeitig gibt es aber einen anderen Diskurs dazu, diesen politischen Diskurs, diese Gleichheit muss erst noch hergestellt werden. Die Mädchen sind benachteiligt in und durch Schule und das ist schon seit Jahrhunderten so. Pädagogisch halt also einen Auftrag, Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen zu nivellieren. Das ist das Zweite. Da würde ich mal sagen, das passt eigentlich nicht so ganz zusammen, die beiden Sachen. Da könnte man jetzt hingehen und sagen, wir verbinden das, indem wir sagen, eigentlich müsste es so sein, war vielleicht irgendwann auch mal so in grauer Vorzeit, aber da ist irgendwie was historisch schiefgelaufen und das müssen wir jetzt wieder gerade rücken. Das nennt man dann Patriarchat oder der große böse weiße Mann oder was weiß ich. Ja, das kriegt man ungefähr noch unter einen Hut. Und dann gibt es aber jetzt eine dritte Sache und das ist die eigentlich wissenschaftliche Betrachtung der Dinge und die zeigt uns, Jungen stürzen weltweit in der Schule ab. Wohlgemerkt, Jungen, nicht Mädchen. Und diese drei Sachen, die kriegt man nicht mehr unter einen Hut. Also ich kann nicht mehr sagen, Jungs und Mädchen sind gleich. Und gleichzeitig sind Mädchen historisch schwer benachteiligt in der Erziehung. Und unsere Daten sagen, dass Jungen in der Schule immer schlechter werden. Und wenn man genau hinguckt, praktisch, empirisch immer auch schon benachteiligt waren. Diese drei Sachen kriegt man nicht zusammen. Und das war der Antrieb für mich, dieses Buch auch zu schreiben, zu fragen, ja, wie ist es denn jetzt wirklich? Drei Sachen gleichzeitig können ja nicht sein.
Das schließt sich wissenschaftlich gesehen aus, genau. Das ist also ein Paradoxon, was da aufgemacht wurde.
Ja.
Jetzt ist die Frage, woran erkenne ich denn, dass die Jungen benachteiligt sind? Also welche Quellen ziehst du daran?
Naja, also die ganz große Populärwissenschaft, also zum einen mal ist das so, Pädagogen haben das immer schon festgestellt. Aber ganz groß kann ich das auch sehr robust mit Daten belegen, wenn ich einfach in PISA schaue. Da habe ich also den meisten Staaten, vor allen Dingen in den entwickelten Staaten, die die hohen Ergebnisse bekommen bei den PISA-Punkten, ein starkes Übergewicht der Mädchen. Das vor allen Dingen in den Sprachen. Und je weiter entwickelt eine Nation ist, also Paradebeispiel ist ja dann immer Finnland oder auch Schweden, Island, desto stärker fallen die Jungs hinten rüber. Desto mehr schwindet der Vorteil in den Naturwissenschaften und Mathematik und desto stärker wird die Förderung und der Vorteil der Mädchen in den Sprachen. Also es ist so, wir haben tatsächlich in den Naturwissenschaften ist es mehr oder weniger ausgeglichen, komme ich gleich nochmal drauf. Mathematik ist eine Domäne der Jungs, allerdings nicht so stark, dass man das als großes Problem sehen müsste. Und die Sprachen, die Muttersprache, das wird ja in PISA erforscht vor allen Dingen, die ist das, wo die Mädchen ganz klar, ganz stark auch vor den Jungen vorherlaufen. Das Problem ist, in der Forschung, in der Förderung, dann in der politischen Debatte spielt das überhaupt keine Rolle. Also in Deutschland konkret, da haben wir dann einen Vorsprung von Mädchen, sagen wir mal von 40 PISA-Punkten gegenüber den Jungen. Und die Jungs sind 10 Punkte in Mathe stärker. Was wird daraus gefolgert? Wir müssen unbedingt Mädchenförderprogramme in Mathe auflegen. Das ist also nicht ganz falsch, aber die Frage ist, wie komme ich auf diese, diese Prioritäten? Das ist halt das Problem. Und da kann man das also wissenschaftlich ablesen und da hat sich auch nicht viel verändert.
Wir beide sehen ja in der Schule wahrscheinlich ähnliche Geschichten. Also wir sind beide Musiklehrer und jetzt habe ich ja sozusagen den Vorteil, dass ich auch nochmal auf die andere Seite gucken kann, nämlich in die Naturwissenschaften. Das hast du ja weniger. Ich sehe aber generell in Schule wie werden Aufgaben an Schüler und Schülerinnen gestellt? Also die Aufgabe lautet meistens, du bist bei Punkt A, hier gebe ich dir ein Werkzeug an die Hand, das kann was Technisches sein, das kann aber auch was Theoretisches sein in Sprachen und du sollst mit dem Werkzeug von Punkt A nach Punkt B kommen, fertig. Und dann sehe ich, dass Mädchen ganz häufig, Ausnahmen bestätigen die Regel, das ganz häufig genauso machen, wie das halt im Aufgabenblatt steht oder wie das an der Tafel stand. Das heißt, ja. Also die Mädchen sind bei Punkt A, überlegen sich, wie sie das mit dem Werkzeug bewerkstelligen und kommen nach Punkt B. Und sind auch relativ schnell fertig mit ihrer Aufgabe, weil sie halt
es genau geschrieben, pünktlich
genau.
Reicht. Genau.
Genau. Und also sie bearbeiten das genau, was man ihnen gesagt hat.
Mhm.
Und bei Jungen sieht man eher eine vollkommen verspielte Herangehensweise. Also für die steht nicht die Frage im Vordergrund, wie komme ich von Punkt A nach Punkt B mit diesem Werkzeug, sondern die Frage ist, was kann ich mit diesem Werkzeug alles machen? Mhm. Und je technischer das Werkzeug ist, desto schöner. Das heißt, also dann fangen die Jungs damit an, rumzuspielen. Also meinetwegen, das Werkzeug heißt, mache mit dem Computer irgendetwas. Und dann sagen sie, ach, was kann man mit dem Computer noch alles machen? Und dann fangen sie an diesem Gerät herumzuschrauben oder wenn es halt ein Multimeter ist oder irgendetwas anderes Technisches, dann fangen die an den Dingen rumzuspielen.
Ja, ja.
Genau. Das heißt also, die Jungen lernen komplett anders als Mädchen und das ist erstmal für sie zum Nachteil, mindestens bis zur 9., 10. Klasse, weil sie ja nicht die Aufgaben lösen. Das heißt also, dann bekommen sie dafür schlechte Noten. Und dann sehe ich in der Oberstufe etwas, was dem entgegensteht. Das heißt, plötzlich kommt in den Naturwissenschaften ganz massiv Fragestellungen, die da in die Richtung gehen, hast du vielleicht einen Einfall zu diesem Phänomen? Also es wird ein Phänomen präsentiert und dann soll man aus seiner Erfahrung heraus in Naturwissenschaften was dazu sagen. Und jetzt kommen plötzlich die Jungs und sagen, hey, da habe ich doch schon mal vor 3 Jahren was experimentiert und das ist mir noch im Hinterkopf geblieben, das könnte doch folgende Lösung sein. Und dieses Experimentieren fehlt ja bei den Mädchen, und das ist zumindest nach meiner Beobachtung der Vorteil, den jetzt die Jungs haben in den Naturwissenschaften an der Stelle, weil sie ja viel experimentiert haben und dann auf einmal glänzen können in diesen Fächern. Und jetzt sagt Schule, na Moment mal, also die Mädchen sind ja in der Oberstufe ganz schwach in den Naturwissenschaften, deswegen müssen wir sie extra fördern. Das heißt also, dann haben wir jetzt ja hier eine doppelte Benachteiligung der Jungs, da wo sie glänzen können. Also wird dann wieder dieser, wenn man es als Wettbewerb sehen würde, werden sie im Wettbewerb wieder benachteiligt.
Ja.
Wie ist denn deine Beobachtung dazu?
Da gibt's jetzt natürlich viele Ansatzpunkte zu. Also zum einen glaube ich, also mein methodisches Vorgehen ist ja die Evolution. Also ich gehe davon aus, dass Menschen nicht nur Verstandeswesen sind, die in der Schule programmiert werden, auch wenn dafür vieles spricht und dass diese Metapher relativ weit trägt, diesen Konditionierungsmodell. Aber wir gehen in die Schule nicht als leere Tafel. Dieses Tabula Rasa Modell der pädagogischen Anthropologie, also was sind das eigentlich für Menschen, die in die Schule kommen? Da haben die Pädagogen immer die Vorstellung, die sind frei beschreibbar. Also da kann man mitmachen, was man will. Wie so ein leerer Computer, den ich mir irgendwie in den Mediamarkt bestelle und dann spiele ich da bestimmte Programme drauf. Und dann muss ich nur gucken, dass ich eine Version hatte, die das mitkommt. Sonst muss der Computer oder in die Hauptschule oder in die Realschule, jetzt mal so in Anführungszeichen gesagt. Ja. Und das ist grundsätzlich falsch. Denn Menschen werden lernen natürlich im Laufe ihres Lebens, aber sie haben, wenn sie geboren wird, immer schon gelernt, über Millionen von Jahren. Der Mensch ist ja über 380 Millionen Jahre, gibt es jetzt zweigeschlechtliche Lebewesen und noch länger gibt es Lebewesen überhaupt. Das kann man sich vorstellen wie ein Lernprozess. Was richtig war, was sich angepasst hat an die Umwelt erfolgreich, das hat sozusagen gewonnen. Das war die richtige Lösung. Und das andere hat sich eben nicht fortpflanzen können. Und diese Tatsache, dass der Homo sapiens immer schon eine Millionen Jahre alte Geschichte in sich trägt, übrigens kognitiv, emotional, im Sozialverhalten, in der Motorik, in der Zweigeschlechtlichkeit, das wird von der Pädagogik einfach völlig ausgeblendet. Und das führt auch zu diesem Größenwahn der Pädagogen. Und meine Antwort ist jetzt darauf, woher kommt das überhaupt? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Jungen und Mädchen Grenzen ganz unterschiedlich verstehen. Wenn ich einem Mädchen Grenzen setze, sagt es wunderbar, dann baue ich da drin das genauso auf, dass ich ein schönes Territorium habe. Das mache ich mir schön. Sagen Sie mir, wie das sein soll, und das mache ich Ihnen genau richtig. Bis zu der Grenze fülle ich das aus. Und wenn Sie einem Jungen sagen, da ist die Grenze, da sagt er, prima, das davor interessiert mich nicht, dann weiß ich ja, wo es losgeht. aber das ist genauso.
Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das heißt also,
das ist genau, was du im Unterschied schreibst. Was interessieren mich die Kirschen in meinem Garten? Die im Nachbarsgarten sind interessant. Ja. Und wenn du mir jetzt erlaubst, meine eigene da zu pflücken, was ist das denn? Ja. Und das ist etwas, was Schule halt nicht honoriert, weil es Jungen anstrengend macht. Dieses Pseudo ständig auf Bäume klettern, alles besser wissen, widersprechen, ausprobieren, runterwerfen, liegen lassen, das ist einfach wahnsinnig anstrengend für Pädagogen. Und das Verhalten von Mädchen ist natürlich viel, viel pädagogikkompatibler. Mädchen passen einfach besser in Schulen. Und deswegen kriegen sie ja auch in den Schulen für die gleiche Leistung viel bessere Noten. Das haben wir ja bei PISA herausgefunden.
Das ist immer noch mal interessant. Also ich meine, wenn sie jetzt die gleiche Leistung bringen, dann müssten doch die Noten ähnlich sein.
Nein, das ist definitiv nicht so. Also PISA hat gezeigt, PISA ist ja anonym erhoben worden. Da wurde also nicht hingeschrieben Johanna und Johannes, sondern da stand einfach nur junge Mädchen. Und was ist da eine Zensur bisher in Deutsch? Bio oder was eben da getestet wurde, Mathematik. Und dann hat man professionelle Statistiker, die alles Mögliche mit allem Möglichen korrelieren dann, haben also festgestellt, dass Mädchen bei gleicher Leistung konsequent systematisch besser bewertet werden und Jungen bei gleicher Leistung schlechter bewertet werden. Und das ist natürlich eine Geschichte, die Jungen auch demotiviert. Die wissen, sie können das Gleiche leisten und werden schlechter bewertet. Wo kommt das her? Genau aus dem, was wir besprochen haben. Sie sind anstrengender. Denen gehört mal auf der Zeugniskonferenz gesagt, so geht's ja nicht. jetzt ist mal der Moment, wo ich sage, mein lieber Hans-Peter oder Max oder Liam oder wie die dann heißen, jetzt ist mal der Moment, dir zu sagen, dass hier doch noch ein Chef ist. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Und das Zweite ist natürlich dieses explorative Verhalten von Jungen, dass sie Spaß haben, rauszugehen, Neues zu erforschen, neue Territorien sich aufzumachen. Das ist auch Evolution. Das ist für die Frauen nicht überlebensfördernd gewesen im Laufe der Evolution. Für Jungen schon, sich Neues zu erschließen. Und das spielt da eben rein. Nun haben wir aber, Schule ist unheimlich reproduktiv. In der Schule wird ein Junge nie wirklich was Neues herausforschen. Das wissen wir als Lehrer. Ja, weil wir so einen Vorsprung vor denen haben. Aber für den Jungen in ihrem Mindset ist das eben das, was die antörnt und was die wollen und wo wir dem auch entgegenkommen müssen. Wir müssen Aufgaben stellen, die das honoriert. Und wir müssen Jungen immer auch ein bisschen, ja, auffangen, wenn sie dann aus ihren Grenzüberschreitungen zurückkehren und feststellen, naja, also so doll war das jetzt doch nicht, aber hat Spaß gemacht und wir sagen, ja komm, setz dich mal wieder hin und macht nichts. Ja, das ist anstrengend.
Also ich habe ein Erlebnis in der Schule gehabt, was mich doch sehr nachdenklich gemacht hat. Deswegen habe ich das auch so verinnerlicht und habe es auch schon an anderer Stelle mal erwähnt. Ich erwähne es jetzt nochmal, weil das genau auf dieses Thema passt. Da war in Biologie ein Junge, ganz hinten rechts in der Klasse saß er, und der hat also quasi zu allem, was ich da vorne in Biologie erzählt habe, 11. Klasse, immer wieder Worte gehabt. Ja. Hey. Das heißt also, nichts von dem, was ich erklärt habe, das hat er einfach so stehen lassen. Er hat immer nachgefragt. Also ist das wirklich so? Das war also die Kernfrage eigentlich bei allem. Also egal, was ich erzählt habe, wir haben klassische Genetik gemacht. Wollte er so nicht stehen lassen, kann das auch nicht noch anders sein. Also immer diese Hinterfragung, ist das wirklich wahr? Okay. Und wo sind die Quellen und solche Geschichten? Und der war auch immer missmutig, also so schlecht gelaunt, könnte man sagen, so grummelig. So, und wir haben dann irgendwann mündliche Zensurbesprechung gemacht, und ich habe die dann einzeln rausgeholt. Also die haben in der Klasse eine Arbeitsaufgabe bekommen, und ich habe die den Schülern einzeln rausgeholt, habe ich dem Schüler gesagt, ja, also sie sind ständig schlecht gelaunt, und dann sagte er sowas wie, so. Und ständig haben sie Fragen bei dem, was ich hier erzähle, und immer haben sie da Widerworte, und und sie wollen ständig den ganzen Sachen da auf den Grund gehen, und nichts, was ich ihnen erzähle, ist irgendwie, dass sie das mal akzeptieren können. Ja, dann habe ich gesagt, das ist eine Eins im Mündlichen. Ja, sie hinterfragen ja. Und sie stellen gute Fragen. Und der guckte mich vollkommen geschockt an und sagte, wie, was, eine Eins? Ich so, ja, das ist eine Eins, das ist gut, was Sie machen. Das ist ja, und Sie suchen ja bei mir die Fehler, und Sie haben ja auch schon ein paar gefunden. Das ist super, wenn Sie es machen. Und wenn Sie noch einen Fehler finden, machen Sie weiter so.
Ja.
Yeah. Und er sagte dann einen Satz, deswegen ist mir das im Kopf geblieben, das sehen die anderen Lehrer aber anders. Mhm. Und ich habe dann, das ging mir die ganze Autofahrt nach Hause noch im Kopf herum. Und ich habe dann in die Tage später dann nachgeguckt, und es war tatsächlich so. Also er hatte bei mir dann eine Eins bekommen, hatte, glaube ich, vorher in Biologie eine Vier, und das war auch in den anderen Fächern, sah es ähnlich aus. Und dann stelle ich mir so die Frage, was will ich eigentlich als Lehrer? Also ich habe doch einen Auftrag, ich soll doch Schüler aus Schule entlassen, die am Ende mündige Demokraten sind. Das heißt also, es sind mündige Schüler, die zum selbstständigen Denken befähigt sind und auch auf Basis ihres selbstständigen Denkens sich dann später in welchem Thema auch immer einbringen können in die demokratische Debatte. Das ist doch das, was rauskommen soll. Das steht bei uns auf dem Papier.
Und da, eben.
Genau.
Das muss, ja.
Und was machen wir da eigentlich, wenn diesen Fall, den Sie gesagt haben, also dem muss jetzt mal erklärt werden, wo hier der Hammer hängt, ja? Also,
Ja, aber genau das ist es. Genau das ist es. Ich meine, das Wort Kultur bedeutet ja ursprünglich einfach nur Saat ausbringen, damit man sie hinterher aufessen kann. Also die Alten wollen die Jungen nach ihren Vorstellungen formen, damit sie hinterher eine Welt vorfinden, die sie in ihrer Jugend auch schon kannten. Das ist eben Kultur. Also das hat gar keine bildungsbürgerliche Überhöhung mit Kunst und Literatur und sonst etwas, sondern Kultur ist einfach, die alte Generation macht sich die junge dienstbar. Benutzt die als Saat. Das darf man nie vergessen. Und das wird ein Problem in den nächsten Jahren, wo viel zu viele Alte, viel zu wenig Junge da dienstbar sich machen wollen. Das wird sehr spannend noch. Ja.
Also das heißt, Schule hat dann doch einen versteckten Lehrplan. Also es steht auch auf dem Papier ganz was anderes als das, was wir machen.
Natürlich, natürlich. Schule will einüben in stell dich hinten an, fall nicht auf. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie Erziehung in vielen anderen Völkern ist, wenn wir jetzt mal, ich habe gerade einen Artikel geschrieben über männliche Initiation, das gibt es bei uns ja gar nicht. Also sie haben Völker, wo die männliche Initiation als was ganz Entscheidendes erlebt wird. Dafür haben wir ja gar nichts mehr. Das war früher so ein ganz bisschen die Konfirmation. Ja. Aber dieser Übergang von einem beschützten Jungen mit Mutti hin zum Bereich der Männer, wo eben kein doppelter Boden und kein Auffang mehr ist, aber eben auch Bereitschaft für Dinge einzustehen, für eine Familie einzustehen, Verantwortung zu übernehmen. Dass das ein tatsächlicher Unterschied ist bei einem 15-, 16-Jährigen, das wird ja gar nicht mehr deutlich gemacht. Und das ist, unsere Schule ist einfach so eine Mahlmühle, die dafür sorgen soll, dass möglichst lautlos, klanglos, klang und sang und klanglos Menschen also in den Produktionsprozess eingeschleift werden. Und das ist etwas, was für viele junge Männer gerade, die, glaube ich, evolutionär das Gefühl haben, ich muss jetzt einfach mal sehen, wo meine Grenze ist. Wo ist denn eigentlich Schluss für mich? Wo hole ich mir die Nase? Wo ist es wirklich lebensgefährlich? Da haben wir ja in unserer Erziehung überhaupt nichts für. Bewährungssituationen. Wo kann denn in der Schule wirklich mal was schiefgehen? Nur wenn ich nicht gehorche, dann kann es schiefgehen als Disziplin von oben herab. Aber dass sich mir einer stellt und sagt, hier, geh mal an dein Limit. Das findet nicht statt. Das sind natürlich bei anderen Völkern dann vor allen Dingen körperliche Sachen. Die werden in den Busch ausgesetzt 4 Wochen oder müssen durch eine Feuerprobe oder sonst was gehen. Aber ich glaube tatsächlich, da fehlt uns was in unseren Schulen, dass wir zu sehr auf Anpassung fokussieren, auf Einsatz im Arbeitsprozess und so weiter. Aber das ist halt, so funktionieren moderne Gesellschaften eben, arbeitsteilige Gesellschaften. Und Frauen sind davon ja inzwischen auch nicht mehr ausgenommen. Ne?
Wo habe ich denn dann noch ein Korrektiv für die Politik? Also wenn ich mir, die Politik spielt ja ganz stark in Schule rein. Das heißt also, es gibt Lernziele, die dann irgendwo im Kultusministerium formuliert werden. Und das muss dann Schule irgendwie transformieren in Stundenplan oder in Stoffverteilungspläne. Okay. Und ich habe jetzt zuletzt auch so ein Erlebnis gehabt, wo ich schon fast ein bisschen geschockt war. Also ein Schüler fragte mich zum Thema Klimawandel, ne? Okay. Und also fragte, ob er in Erdkunde das machen will. Also ich bin eigentlich kein Erdkundelehrer, aber zufälligerweise kenne ich mich mit dem Klimawandel ganz gut aus. Ist ja auch Thema in Biologie und Chemie. Und ich fragte dann, ja, was wollen Sie denn hören? Wollen Sie die Mainstream-Seite hören oder wollen Sie auch die kritische Seite hören? Ja. Am liebsten würde ich mit Ihnen beides machen, ne? Also, dass Sie beide Seiten kennen und dann selber entscheiden können. Und dann kam zurück, ja, nee, nur das, was im Schulbuch steht, was verlangt ist. Was opportun ist, genau. Und Ich sagte ihm dann noch, also wenn Sie in die, Sie können sich entscheiden, wie Sie es machen. Sie werden also in der Prüfung von mir auf gar keinen Fall dann, wenn ich Ihnen der Knüppel in den Weg legen, sondern ganz im Gegenteil, wenn Sie sich in der kritischen Debatte behaupten können, ist das eine Eins.
Ja, und überhaupt auch gar nicht behaupten, aber wenn Sie einfach sehen, das kann man auch von denen, da kann man eben diese Grenze überschreiten, da kann man eine ganz andere Perspektive einnehmen. Ich kann das vielleicht nicht 100% begründen, aber ich traue mich das mal zu. Ich bin auch gespannt, wie sie mich widerlegen. Diese Risikobereitschaft, die muss tatsächlich beigebracht werden. Ich kann ein anderes Beispiel geben. Ich lese gerade mit einem 12er-Kurs das Buch einer Enkelin einer kommunistischen Propagandaschriftstellerin, Jenny Erpenbeck, Heimsuchung. Und es wimmelt also von Anti-Männern-Invektiven da drin. Das ist also kaum, finde ich, unerträglich, auch dümmlich, das Buch. Ist hessische Landeslektüre. Ich meine, was soll man machen? Ich hätte es mir so nicht gekauft. Aber die Schüler sind sehr verunsichert, wenn man ihnen sagt, ja, wie wird denn zum Beispiel ein Republikflüchtling aus der DDR, wie wird der denn dargestellt? Ja, als unsensibel, als Rowdy, als einer, der nicht anständig für sein Examen lernt, sondern einfach abhaut, weil er den Sozialismus nicht aufbaut, seine Frau im Stich lässt und so weiter. Ich sage, ja, aber wie realistisch ist das denn? Warum sind denn Leute aus, übrigens, dass er sich damit in Lebensgefahr begibt und dass er ins Gefängnis muss, das steht dann natürlich nicht so drin bei dieser Frau Erpenbeck, ja. Aber ich sage mal, vielleicht verklären wir uns ein bisschen, aber meine Generation, ich bin ja auch schon, jetzt vor 40 Jahren habe ich Abi gemacht, wir sind da schon irgendwie ein bisschen kritischer mit unseren Eltern und Lehrern, glaube ich, umgesprungen. Also das finde ich schon, das ist eine Sache, die ich auch sehr stark sehe. Also man kann natürlich hingehen und sagen, naja, die Kritischen sind ja jetzt an der Regierung. Kritik ist ja jetzt Lehrplan. Ihr wisst ja auch, wie Kritik geht. Man ist also gegen Männer und für den tropischen Regenwald. Dann ist doch Kritik. Was wollt ihr denn eigentlich? Aber ja, ich meine, aber
das Kritik ist immer, ist ja, immer
ihr Macht. Wisst doch, ihr müsst gegen den Klimawandel sein. Was wollt ihr denn noch? Ja, das ist doch Kritik.
dass Kritik immer heißt, Macht zu hinterfragen. Also irgendwie, also das ist, ja. Ich habe das Gefühl, diese 70er, 80er, 90er Jahre, 90er schon fast nicht mehr so ausfädend. Das waren
Anfang der 90er gab es so eine kurze Zeit nach dem Mauerfall von Erschrecken auf Seiten der Linken, die damals ja schon sehr etabliert waren. Und dann, ich habe das in einer Sache mal nachgezeichnet, dann kippte so 1996, 97 kam das Schwarzbuch des Kommunismus raus und es fiel einem der Kiefer runter, wie viele Millionen Menschen die ermordet haben. Und komischerweise führte das aber eher zu so einer Trotzreaktion, die sich seitdem verfestigt hat. Also dieses genau. Schrecken über den Kommunismus, das ist raus, das ist weg.
Ich wollte auf die Schulsituation hinaus. Also ich habe Schule ganz anders kennengelernt. In der Form, also gerade was die politischen Fächer anbelangte, wir hatten also starke Diskussionen und das wurde auch dazu angeregt. Und wenn ich, also das ist ja nicht das einzige Erlebnis gewesen mit dem Klimawandel, das sind ja auch andere Erlebnisse gewesen, wo ich sage: So, mein Gott, also wo ist ein Reinhard May, wenn man ihn mal braucht? Ja, also wir haben ja auch gerade das Problem, dass offensichtlich der Staat jetzt ganz stark auf die junge Generation zugreifen will, männliche und weibliche Kinder und sie dann an die Waffe bringen will und zum Dienst an der Front rekrutiert.
Der Wehrdienst für Frauen, so wie es ihn in Dänemark und Norwegen gibt, der ist ja nun, der hat Pistorius ja ganz vorsichtig mal angedeutet, da haben die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen sofort abgesägt. Und bei den Grünen, ich meine, wenn du da Karriere machen willst, dann würdest du das am besten gar nicht denken, da zensierst du dich vorher. Die Frage ist, warum denn eigentlich? Wenn Frauen Lastwagen fahren können und am Computer arbeiten können, warum können sie das denn nicht beim Militär auch machen?
Und dann sagt ein Reinhard May in Ablehnung, ne, also dass er seine Söhne nämlich nicht geben wird, meine Söhne gebe ich nicht, ne? Ich werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit vor jedem Popanz aufzubegehren. Was machen wir gerade? Also wir lehren sie das doch nicht. Also was ich erlebe, ist doch, dass in Schule genau das Gegenteil stattfindet. Wir erziehen Untertanen.
Ja. Ich sehe das genauso. Also und gerade dass ein sozialdemokratischer Verteidigungsminister sagt, wir müssen in 3 Jahren gegen Russland kriegsfähig sein.
Ja, kriegsfähig. Oh. Das ist NS-Sprich übrigens.
Ja. Ich sehe das genauso, aber es ist natürlich auch so, dass ich sage mal, das war natürlich eine besondere Situation in unserer Zeit. In den 60er, 70ern konntest du auch mit einem überschaubaren intellektuellen Horizont durch eine Kritik deiner Elterngeneration, deiner Lehrergeneration sehr schnell Karriere machen. Also jeder war ja Nazi irgendwie, wenn man da irgendwie bestimmte Triggerworte anbrachte. Und ich glaube, das war auch eine Anomalie. Also das ist eben heute sitzen die damals sich so kritisch gaben, durch den Marsch, durch die Institutionen sitzen eben sehr fest im Sattel und ja, das ist eben auch in der Schule spürbar. Schule bildet das ja eigentlich nur ab. Es ist ja diese Theorie, Schule ist eigentlich ein Delegationsort. Da kommen wir wieder auf diesen Begriff Kultur. In der Schule wird eigentlich das, was die Gesellschaft bewegt und was sie nicht lösen kann, das wird dann als Zukunftsaufgabe einfach an die Jungen delegiert. Und die Gesellschaft kann, jetzt kommen wir nochmal zurück auf dieses Thema Männlein, Weiblein, Reproduktion, Geschlechterverhältnisse, das ist bei uns schief, das funktioniert nicht. Die Ehen gehen auseinander, wir haben kaum noch Kinder, wir stehen vor einem riesigen wirtschaftlichen, demografischen Problem. Wer soll die Renten bezahlen in den nächsten 20, 30 Jahren? Und dieses Problem wird aber nicht gelöst durch Politiker, die sich vorurteilsfrei, ergebnisoffen damit auseinandersetzen würden, sondern das wird delegiert an die junge Generation. Die soll lernen, es gibt gar keine Männer und Frauen. Die soll lernen, Mütterschaft und Frauen zusammenzudenken. Was ist das denn? Also das ist entweder dumm oder dämonisch. Man kann genauso gut entscheiden, dass man irgendwie Mann ist oder so. Das ist ja alles Quatsch. Das hat ja wirklich, das hat ja eigentlich, ist ja eine Klamotte, was da aufgeführt wird in unseren Schulen. Aber es wird eben delegiert an den Schulen, an die Schulen ein Problem, was die Gesellschaft nicht in der Lage ist zu lösen. Und damit sind die Schüler überfordert. Und ich ermuntere sie auch immer zu sagen, Leute, löst eure Probleme selber. So wie man ja auch nach 1945 dieses Problem, wie gehen wir mit Nationalsozialismus, wie gehen wir mit diesen Verbrechen um, einfach an die junge Generation delegiert hat. Ja, man hat das eben 20, 30 Jahre ruhen lassen, dann waren die irgendwann tatsächlich alle pensioniert und dann ging das große Abrechnen auf. Aber das, das ist eben sozusagen die Aufgabe der Pädagogik auch, immer als Sammelbehälter für alles das zu sorgen, was eine Gesellschaft nicht lösen kann. Ne?
Wie war denn das jetzt in den, sagen wir mal, in der Bundesrepublik 50er, 60er Jahre? Die Verteilung der Geschlechterrollen. Also Sie haben ja, man könnte sagen, sehr steile Aussagen zum Thema Bildung. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie gesagt, also es war damals eigentlich gesellschaftlicher Konsens, dass die Frau die reproduktive Rolle bekam und die Männer sozusagen für die Produktion ausgebildet wurden. Also ja, für die Produktion von irgendwelchen Gütern und die Frauen waren für die Reproduktion zuständig. Und diese Rolle ist jetzt heute komplett überworfen.
Genau, also es gibt zum Thema Lernen und Geschlecht letztlich diese beiden Argumentationen, die sind beide naturrechtlich. Also die einen sagen, Männer und Frauen sind von Natur aus gleich und deswegen müssen sie gleich ausgebildet werden und die können auch gleich produzieren. Und die anderen sagen, Männer sind von Natur, und dadurch geht es um den Bereich Produktion vor allen Dingen. Und die anderen sagen, Männer und Frauen sind von Natur aus unterschiedlich, denn Frauen können Kinder gebären und Männer können das nicht. Das heißt, die haben ein ganz anderes parentales Investment, Frauen als Männer. Und deswegen müssen sie auch unterschiedlich ausgebildet werden, weil sie ja völlig unterschiedliche soziale Rollen annehmen. Und beide Positionen kann man gut argumentieren. Ja, also man kann, wenn man sich auf Produktion als Kern der Gesellschaft produziert, kann das auch Kapitalismus nennen, wenn man will, dann kann man tatsächlich sehr gut argumentieren, dass Männer und Frauen gleich sind. Aber wenn man
aber das könnte man auch im Sinne des Sozialismus argumentieren.
Richtig.
Weil die DDR zum Beispiel ja ein großes Problem hatte. Sie hatte zu wenig Facharbeiter. Und das heißt, sie waren dringend darauf angewiesen, dass also die zweite Hälfte der Gesellschaft, nämlich die Frauen, dringend in die Fabriken mussten, damit sie genügend Leute da in der Produktion haben.
Richtig. Und deswegen ist nach 89 ja das beides auch sehr schnell kompatibel gewesen miteinander. Also sowohl der Kapitalismus in Anführungszeichen als auch der gescheiterte Sozialismus waren sich einig, wir müssen mehr produzieren. Der Kern der Gesellschaft besteht darin, dass der Mensch produziert. Egal wie man das jetzt herleitet, marxistisch oder eben traditionell. Aber beide Gesellschaften haben eben nicht anerkannt, dass sie sagten, wir müssen auch daran denken, dass wir uns biologisch reproduzieren müssen, sonst sterben wir uns aus. Und das ist eine Entwicklung, die jetzt in beiden deutschen Staaten 50 Jahre alt ist, mit verschiedenen Ideologien anfangs. Inzwischen sind die gemerged und wir stehen vor der Tatsache, dass wir eben diesen Knick in der demografischen Entwicklung haben. Also die Gesellschaft hat sich so organisiert, dass Reproduktion für Männer und Frauen, übrigens für Frauen und Männer, zu einem unkalkulierbaren emotionalen und sozialen und vor allem auch finanziellen Risiko geworden ist.
Die Reproduktion.
Die Reproduktion, ja. Reproduktion ist zu einem Risiko geworden, das man keinem mehr empfehlen kann. Auch deswegen, weil das war, warum hat man früher in Reproduktion investiert? Weil man sagte, ich muss ja im Alter jemanden haben, der mich für mich sorgt. Und wenn ich 6 Kinder habe, dann habe ich 6 Tage der Woche. Jedes Kind bringt mir einmal Essen vorbei. Ich karikiere das jetzt mal ein bisschen, aber das war tatsächlich so gedacht. Und sonntags, dann kommen wir alle zusammen, dann füttern sie mich alle 6 zusammen durch. Und das war Altersversorgung, Kinder zu bekommen auch. Ja. Und dann haben wir dieses System vollständig gekippt und haben gesagt, der keine Kinder kriegt, der profitiert doppelt. Erstens hat er nicht den Ärger mit den Blagen. Der braucht die Energie nicht in eigene Kinder stecken, kann viel mehr arbeiten, kann mehr Urlaub machen. Denke ich manchmal, ja, könnte ich auch mitleben. Und er wird nochmal belohnt, wenn er pensioniert wird. Denn er bekommt, weil er keine Kinder großgezogen hat, ja noch eine höhere Rente. Das ist natürlich völlig unsinnig, wie wir das organisieren, aber es
funktioniert. Wieso bekommt er jetzt eine höhere Rente?
Aber ja, weil er ja mehr gearbeitet hat. Die Rente richtet sich ja nach einer nicht nach der Reproduktionsleistung, das wäre ja sinnvoll. Zu sagen, du hast so viele Kinder großgezogen, die sind jetzt groß, deswegen kriegst du was zurück. Aber die Rente richtet sich ja auch nach der Produktion.
Das ist aber da werden auch bei den Frauen die Erziehungszeiten anerkannt.
Naja, gut, also rechne das mal nach. Also man steuert da ein bisschen gegen, aber insgesamt rechnet sich das nicht, Kinder zu bekommen.
Ja. Es gibt so viele Ungerechtigkeiten, gerade was das Finanzwesen im Staate anbelangt. Also wenn ich zum Beispiel als teils Selbstständiger und teils Angestellter dann mal auf die Wegstrecke gucke, die ich abrechnen kann. Das ist doch, wieso kann ich als Angestellter nur die Hälfte der Wegstrecke abrechnen? Also ich fahre dann einmal hin mit dem Auto und zurück darf ich nicht mehr. Oder wie ist das jetzt? Also das heißt, ich bekomme immer nur die halbe Wegstrecke abgerechnet als Arbeitnehmer, aber ich bekomme die ganze Wegstrecke abgerechnet als Selbstständiger. Was soll der Quatsch? Ja. Und so ist es bei diesen Erziehungszeiten auch. Das heißt, also nominal sagt man, ja, sie bekommen das ja vergütet. Ja, aber was bekomme ich da vergütet? Ein Almosen? Das entspricht ja gar nicht der eigentlichen Leistung.
Beziehungsweise hätte ich nicht als Mutter gearbeitet, und das ist eine schwere Arbeit, ich habe ja 3 Töchter, sondern wäre ich irgendwie Beamtin geworden oder BWLerin oder was man dann eben so wird, oder auch hätte ich mich an die Kasse gesetzt, dann würde ich mich im Alter eben besser stellen. Und das ist eine Sache, die nicht funktioniert. Und das zeigt eben, der Kern der Gesellschaft, auf den wir auch ausbilden, ist die Produktion. Und das ist aber sehr kurzfristig gedacht, weil wir uns deswegen aussterben. Und da kommen diese gesamten Probleme, die wir ja auch vor uns herschieben, mit Immigration, mit Gesundheitswesen, mit Pensionen, mit Facharbeitern und so weiter. Das lässt sich alles aus diesem falschen Kern mangelnde Reproduktion. Wir werten Reproduktion ja regelrecht ab.
Ja.
Das ist eben, und da müsste in der Schule was passieren.
Also da gibt es jetzt diese Generation Z und also die Generation Z, die dann sagt, wir wollen uns gar nicht reproduzieren. Die Welt ist ja so schlimm und gemein, da mag man ja keine Kinder mehr in die Welt setzen.
Oh Gott, das sind Rationalisierungen. Also wenn die Welt schlimm ist in Deutschland, da würde ich sagen, wie ist sie denn dann in Afrika? In Afrika bekommt ein paar im Schnitt 6 Kinder. Also so ganz überzeugt sich das nicht.
Die Hygiene schlechterdings davon aus, also das ist ja dann Instinction Rebellion oder wie sie alle heißen, Extinction Rebellion. Die dann sagen, wir werden aussterben, weil der Klimawandel uns dahin rafft. Ja, und,
ja, dann ist doch in Ordnung, wenn ihr sowieso in 50 Jahren tot seid, worüber regt ihr euch denn auf? Also ich glaube eher im freudschen Sinne, das sind Rationalisierungen. Die Leute haben große Angst, erwachsen zu werden. Die Leute haben große Angst. Last Generation ist ja als Metapher schon mal sehr interessant. Sie sagen, wir haben keine Kinder, wir sind die letzte Generation. Würde ich sagen, ja, wenn ihr euch entscheidet, es steht ja jedem frei, Kinder zu bekommen. Aber sie projizieren das sozusagen auf die anderen. Die anderen machen alles falsch, die anderen machen hier alles kaputt. Die anderen führen dazu, dass wir aussterben. Würde ich sagen, nein, ihr könnt ja Kinder bekommen, ihr traut euch nicht, ihr wollt nicht erwachsen werden, ihr wollt keine Verantwortung übernehmen. Also diese ganzen Grünen, ich weiß nicht, ob die diese Jette Nitzart oder was von den Hamburger Grünen ist, für mich ein die ganzen Grünen, Männer und Frauen, sind für mich ein Paradebeispiel für Leute, die sich weigern, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen, infantil also, bleiben wollen, plärren.
Man hat das Gefühl, dass sich da eine ganze Menge geändert hat zu den Parteien insgesamt, nicht nur bei den Grünen, also was wir so aus den 80ern, 90ern kannten.
Ja.
Also da werden heute also Standpunkte als rechtsextremistisch deklariert, wo ich sage, Moment mal, das habe ich ja vorher von einem Willy Brandt und auch von einem Helmut Schmidt gehört, was soll das? Ja. Also ja. Das waren SPD-Politiker.
Ja. Also Willy Brandt hat in den 70er Jahren noch gesagt, Demokratie könne ja nicht so weit gehen, dass man in der Familie abstimmt, wer der Vater sei. Das würde ich in der SPD bei einem Aufnahmegespräch heute, glaube ich, nicht mehr zitieren. Da würde ich, glaube ich, sagen, die gleich gehen Sie mal irgendwie zur AfD, da sind Sie besser aufgehoben.
Aber das ist doch seltsam. Das heißt, also da werden ja also wir reden dann ja über Fragestellungen, die ja schon fast nicht mehr mit diesem parlamentarischen Links und Rechts zu tun haben, sondern wo man sagt, hier geht es ja um. Ja, um so grundlegende Verstandesleistungen. Also wenn jemand behauptet, man kann sein Geschlecht frei wählen, das ist ja auch in der Debatte drin.
Ja.
Also Sie sind jetzt zwar kein Biologe, aber
das ist dummes Zeugs. Na, da braucht man keinen Biologe sein.
Ja, also als Biologe denke ich mir immer so, dass kann man nicht.
Nein, also die Zweigeschlechtlichkeit, um das doch mal ernst zu nehmen. dieses Wählen könne von Geschlecht, so absurd das ist genauso, als wenn ich wählen kann, ob die Erde rund oder eckig ist. Das ist natürlich, ich meine, sagen wir mal so, it's a free country, jeder kann irgendwie einen Roman schreiben, wo Leute ihr Geschlecht wählen, das ist nicht verboten, muss dann halt ein Käufer dafür finden, aber so einen Quatsch kann man nicht in die Wissenschaft tragen. Und die Zweigeschlechtlichkeit und nur zwei Geschlechter ist seit 380 Millionen Jahren etwa in der Evolution aufgetaucht. Und die ist dafür da, Gene zu mischen. Und die ist die Grundlage einer beschleunigten Evolution. Also, dass wir Mutter und Vater haben und nur eine Mutter und nur einen Vater, jeder von uns. Das ist die Grundlage.
280 dafür. Millionen Jahren, sagen Sie?
Das muss 380.
380 Millionen Jahre.
So ungefähr. Also ich war jetzt.
Also ich würde jetzt sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich würde sagen, ich würde dann mal das Kambrium nehmen, also mit 500 Millionen Jahren. Also
ja, das, aber das war, glaube ich, noch nicht dimorph geschlechtlich. Das war, glaube ich, das.
Doch, die Pflanzen waren schon. Also wenn, also ja. Die Fahne sind ja auch zweigeschlechtlich zum Beispiel.
Das, also das ist ein Fachgespräch, ja, da müssten wir dann in Einzelheiten gehen.
Ne, also das ist, es ist ja, also warum gibt es Zweigeschlechtlichkeit, kann man ja fragen. Andersrum. Also,
zum Genmischen. Es ist eine Genmischung.
Es ist eine Genmischmaschine, genau. Das ist der Punkt.
Bakterien zu wehren, die eine viel, viel kürzere Generationszeit haben. Also man kann das ist völlig unstrittig unter Biologen. Du wirst da mir hoffentlich zustimmen.
Ja, ja.
Also genau. Die Generationszeit von Bakterien ist, die können sich 50 Mal am Tag reproduzieren. Menschen können sich...
Unter idealen Bedingungen alle 20 Minuten eine Teilung.
Ja, genau. Und Menschen können sich, sage ich mal, alle 15, 20 Jahre reproduzieren. Das heißt, wenn ein Bakterien eine Mutation fände, der es gelingen würde, den menschlichen Immunmechanismus zu überwinden und wir wären nicht mit jeder Generation neu gemischt, dann würden die uns alle platt machen als Monokultur. Und genau. Um dieser längeren Generationszeit was entgegenzusetzen, hat dieser sogenannte Red Queen Race angefangen. Also wir mischen ständig, so wie die Bank den Code verstellt, damit jeden Abend der Bankbrecher eine andere Zahl vorfindet und nicht eindringen kann, so verstellt die Natur unsere genetische Information alle 15, 20 Jahre. Die 15, 20 Jahre braucht sie, weil wir so extrem komplex sind. Wir sind keine Bakterien, sondern viel, viel komplexer, brauchen viel mehr Zeit, um auszureifen. Und um diesen Nachteil der langen Zeit auszugleichen, geht sie eben hin und sagt, damit wir nicht anfällig bleiben oder werden für Viren und Bakterien, deswegen müssen wir eben rekombinieren mit jeder neuen Generation. Und dann kommt eben ganz wichtig dazu für unser Thema Lernen und Geschlecht, das parentale Investment, also das, was Eltern in diesen Nachwuchs dann investieren, irgendwann werden sie abgeschaltet, sie sterben und leben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Weiter. Genau, das ist eben beim Menschen extrem unterschiedlich. Und das hat dazu geführt, dass Menschen eben ganz unterschiedlich ticken in ihrem Sozialverhalten und ihren emotionalen Verhalten, teilweise auch kognitiv. Also Männer verfolgen reproduktiv eine quantitative Strategie, die sagen, ich investiere relativ wenig, wenn ich mich reproduziere. Ich sag mal jetzt ein bisschen ins Grunde unter uns Männern, ja, um die... Wir leihen uns ein dickes Auto und fahren dann irgendwie in eine Pizzeria oder ein bisschen teures Restaurant und dann gucken wir und dann wird da vielleicht ein Kind raus. Vielleicht müssen wir da noch ein bisschen länger dranbleiben, aber die Investition ist überschaubar. Ich meine das nicht nur, ironisch, sondern tatsächlich. Es geht um Quantität, also idealtypisch. Und Frauen sagen sich, die Investition, die ich da eingehe mit meinen 18, 20, 25 Jahren, die ist lebensbestimmend. Das ist für welchen Mann ich gestatte, mit mir ein Kind zu bekommen. Das ist eine dermaßen Lebensentscheidung, die muss ich sehr, sehr vorsichtig angehen. Aus diesem Mechanismus, dass das ist eigentlich ein ökonomischer Mechanismus, also es gibt zu wenig Frauen zwischen 15 und 35, für die ganzen vielen Männer, die jeden Abend Lust haben, sich fortzupflanzen und die auch viel länger sich ja fortpflanzen können, mit 60, 70, 80 typisch noch ein Kind zeugen könnten. Diese Ressource weibliche Reproduktionsfähigkeit, die ist so verknappt, dass sie sehr teuer ist. Das kriegen nicht alle. Ja, man geht davon aus, dass 80% aller Männer im Laufe der Evolution wahrscheinlich sich nicht reproduziert haben. Die meisten haben wahrscheinlich noch nicht mal Sex gehabt in ihrem Leben. Und um das auszugleichen, das ist in der Ökonomie, wenn ein Gut sehr knapp ist, dann steigt der Preis. Und wenn der Preis steigt, dann müssen Männer dafür mehr bieten. Was können denn Männer bieten? Naja, sie können entweder Muckis oder große Körpergröße oder sowas, das kommt schon mal gut an. Aber je stärker wir in der Kultur leben, deswegen, desto mehr müssen sie eben auch zusätzliche Kriterien, also Territorium, Geld, Sicherheit, und so weiter, Bildung und so weiter, das hängt ja alles zusammen, die korrelieren sehr hoch. Und in modernen Gesellschaften korreliert eben Bildung sehr stark mit Einkommen, sehr stark mit Gesundheit, sehr stark mit einem bisschen Habitus und so weiter und so weiter. Und der muss eben, das muss dazukommen, damit die Frau sagt, ich glaube, das wäre eine gute Wahl.
Ist übrigens auch im Tierreich sehr interessant. Also es gab ja lange Zeit Dokumentationen, wo dann halt der Revierkampf der berühmtigen Hirsche da in den Vordergrund gestellt wurde. Aber dass im Tierreich ganz häufig nicht die Männer die Wahl der Frau treffen, sondern umgekehrt das weibliche Tier, das männliche Tier auswählt. Also wenn jetzt nämlich bei dem Revierkampf der Falsche als Sieger hervorgeht, dann sagt sie, nö, ist nicht. Also das beobachtet man ganz häufig und ich hatte schon einige Szenen gesehen, wo ich dann denke so, also der ist jetzt ganz verdattert, der weiß gar nicht, was das soll, wieso, ich bin doch Sieger, ja. Was soll das?
Die Kriterien sind natürlich kulturabhängig und auch schichtenabhängig. Also ja.
Das ist in der Biologie drin. Das ist in der Biologie drin. Das heißt also, ich habe hier so Säugetiere und diese Säugetiere praktizieren eine Reproduktion nach ganz bestimmten Regeln und die weiblichen Tiere tatsächlich suchen sich die männlichen Tiere aus.
Das nennt sich Male Competition versus Female Choice. Das ist sozusagen das Bauprinzip von der Soziobiologie. Also wie Männer und Frauen zueinander ticken, ist immer aufgelegt auf diesem, es gibt zu wenig klasse Frauen und es gibt viel zu viele Männer für die. Und deswegen gibt es dieses Prinzip, die Männer konkurrieren um die knappe Ressource gebärfähige Frau.
Also jetzt mal ganz zynisch
da gedacht. Da spielt eben in modernen Gesellschaft Erziehung und Bildung eine Riesenrolle. Ich komme gleich nochmal darauf zurück.
Mhm. Ja. Also wenn wir jetzt zurückkommen auf diese Geschichte, dass jetzt neuerdings auch Frauen in das Militär gezogen, vielleicht sogar gepresst werden sollen, macht das ja vor dem Hintergrund, dass das eigentlich die wertvollere Ressource ist in der Gesellschaft. Dann komme ich ja zum Ergebnis, wenn ich die an die Front schicke, dann schicke ich genau den Teil der Gesellschaft an die Front, der für die Reproduktion sorgen könnte.
Viel, viel zu wertvoll ist. Das ist viel, viel zu wertvoll. Und so haben ja tribale Gesellschaften über Millionen von Jahren auch funktioniert. Im Übrigen ist das auch so, Frauen reagieren an der Front auch ganz vernünftig. Die laufen nämlich weg. Das ist bei der Polizei ein Riesenproblem. Wenn du Frauen hast, die in eine Schießerei verwickelt sind, dann ist der erste Reflex von ihnen nicht standzuhalten, sondern wegzulaufen. Ist ja auch sinnvoll, ist ja sympathisch. Aber das ist eben, das zeigt eben, wir können nicht so tun, als wenn diese Gleichheit von Männern und Frauen tatsächlich besteht. Sie sind nicht gleich, sie fühlen nicht gleich, sie verhalten sich nicht gleich, sie sind nicht kognitiv ganz gleich. Und wir müssen mit diesen Unterschieden rechnen und müssen mit diesen Unterschieden leben. Ja.
Aber es gibt doch jetzt, jetzt kommen wir mal zu dieser ganzen Gender-Debatte. Das heißt, also dann geht es ja so weit, dass gesagt werden muss, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, es gibt auch mehr als zwei Geschlechter.
Nein.
Dann trennen wir mal auf das biologische Geschlecht. Fangen wir damit an.
Ja, die Dichotomie aufzumachen, hier das biologische Geschlecht und dort das soziale Geschlecht, ist natürlich Unsinn. Weil es ist immer der biologische Mensch, der sich sozial verhält. Das wäre sozusagen, selbst ein strenger Hegelianer, der sagt, der Mensch entwickelt sich zum absoluten Geist und zum absoluten Verstandeswesen, wird ganz altruistisch, kennt keinen Egoismus mehr, dient dem Aufbau der neuen Welt und so weiter. Würde ich im 21. Jahrhundert erstmal sagen, gibt es da irgendeinen empirischen, historischen Beleg für? Was kostet das Ganze? Dann werden die Stimmen wahrscheinlich schon mal verstummen. Und dann würde ich sagen, ja, das ist in der Evolution so nicht angelegt. Also der soziale und der biologische Mensch, das fällt in einen Menschen zusammen. Und man kann das nicht auseinanderdividieren. Die Gender-Debatte, das ist ja eigentlich ein Hybrid von zwei verschiedenen Diskursen. Die gegenwärtige Geschlechterdebatte hat einen unglaublichen Impact, weil sie zwei gegensätzliche Sachen behauptet. Es gibt einmal die feministische Linie in der Diskussion, die sagt, Also ganz grob gesagt, es gibt Schwarz, es gibt Weiß, es gibt Gut und Böse. Es gibt einmal die Frauen, die sind schwach, die sind durchs Patriarchat unterdrückt, aber die sind eigentlich die Guten. Das sind Frauen. Und dann gibt es die Männer. Das sind die Bösen, die haben über Jahrtausende und die Kirche und das Patriarchat und so weiter. Wir kennen diese Geschichte ja. Die gehen aber davon aus, es gibt natürlich zwei und nur zwei Geschlechter, denn sonst ist diese Debatte ja unsinnig, wenn ich sage, naja, der eine ist ein bisschen mehr Mann, ein bisschen eher Frau, naja, wo ist denn dann gut und böse, wo ist hell und dunkel? Das gäbe keinen Sinn in der ganzen Debatte. Gleichzeitig.
Das wäre jetzt das Lager, alles Schwarze zum Beispiel.
Das wäre klassischer Feminismus, genau. Ja, genau. Also das ist sozusagen, der ist sehr stark, weil er den Klassenkampf beerbt. Also was früher Kapitalismus war, ist jetzt Patriarchat. Ansonsten kannst du die alten Bücher aber alle weiter benutzen. Und wenn du sie elektronisch hast, musst du nur immer drücken, ersetze Kapitalismus durch Patriarchat, kannst genau die gleichen Texte sprechen, musst gar nicht lernen. Natürlich für denkfaule Leute, sage ich mal bei der SPD oder bei den Grünen, so ganz, ganz vorteilhaft. Man wird ja auch nicht jünger, ja. Das ist das eine. Oder man koppelt sich da eben aus und sagt, da kommt ja dummes Zeug raus, wenn man jetzt Patriarchat mit Kapitalismus, wieso das denn? Im Übrigen war ja nun gerade der Arbeiterjunge, der war ja doch vor 50 Jahren das revolutionäre Objekt. Auf dem ruhte doch die Hoffnung, dass er endlich mal, wie kommt das denn? Aber da will ja nun auch keine Studienrätin mehr, weil es Mitte vom Arbeiterjungen, also der trinkt ja und schlägt seine Frau und wäscht sich nicht und was weiß ich, ja. Da sind wir wieder ganz konservativ geworden. Aber ich komme nochmal zurück auf diese Dichotomie. Also der Feminismus beerbt den Sozialismus in dieser Dichotomie von gut, böse, hell, dunkel, Fortschritt, Rückschritt und so weiter. Gleichzeitig gibt es aber den Diskurs, der sagt, nee, es gibt gar keine Männer und Frauen. Das ist alles ein soziales Konstrukt, das kann man sich auch aussuchen, das kann man irgendwie verändern, man geht morgens hin, wirklich bis hin in die Grundsubstanz des Staates, man geht zum Standesamt und sagt, also ich habe heute Morgen mal in den Spiegel geguckt, habe mich irgendwie ein bisschen komisch gefühlt, ich würde mich jetzt gerne mal als Frau eintragen. Da würde ich vor 50 Jahren, hätten die wahrscheinlich den psychosozialen Dienst noch gerufen, wegen einer schweren Störung und zu Recht. Das ist heute justiziabel, also da kann ich drauf bestehen.
Ja, es ist vor allen Dingen, es wäre vor allen Dingen heute auch noch justiziabel, wenn man so jemanden pauschal sagen würde, hast du dich vielleicht schon mal mit einem Psychiater unterhalten?
Ja, also, ja. Im Übrigen, wir machen uns vielleicht jetzt hier strafbar, das interessiert mich immer nicht. Das ist wissenschaftlich tatsächlich so. Also man könnte da von einer Ich-Störung auch sprechen oder irgendwelche psychiatrischen Sachen in Anklag bringen. Was entscheidend ist für meine Argumentation ist eben, diese beiden Argumentationen, übrigens, das ist dann übrigens nicht klassischer Feminismus, sondern das ist die Homosexuellen, die eben Schwierigkeiten haben mit ihrer Identität zwischen Mann und Frau und Transsexuelle und Queere und diese ganze Community, wie das heute heißt. Und diese beiden, also Homosexuelle haben ja nun gerade eigentlich mit Frauen nichts zu tun. Das heißt aber auch, sie kommen sich nicht ins Gehege. Und die beiden Gruppen formen eben diese ganzen, müsste man eigentlich sagen, Gender-Theorien. Also zum einen, ich will das nochmal auf die Spitze treiben, es gibt keine Männer und Frauen und Männer haben Frauen jahrtausende lang unterdrückt und machen das weiter. Punkt. Da würde jetzt jeder Grundschüler sagen, sage ich mal, oder wir machen mal argumentieren in der 5. Klasse, was fällt dir bei dem Argument auf? Da würde wahrscheinlich jeder Unterstufenschüler schreiben, das ist ein Widerspruch. Würde ich drunter schreiben, hast du gut erkannt. In der Politik ist das dann Nazi-Sprech. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Vermutlich. Naja, also das ist ja das leidige Thema, dass die Politik momentan den ganz einfachen Weg geht. Das heißt also, Widerspruch wird generell als rechtsextremistisch, nicht nur rechtsradikal, sondern rechtsextremistisch deklariert. Ja. Das heißt, die behaupten schlechterdings Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist ja für uns beide eine Anlaufstelle. Extremismus heißt ja immer gewaltbefürwortend oder gewaltausführend.
Ausübend.
Genau, ja.
Befürwortend das heißt also, ja übrigens noch nicht mal.
Also ich müsste zur Gewalt ausrufen oder halt.
Oder es eben mit Schlägertrupps Leute verprügeln, Bomben werfen, das ist Extremismus,
ja. Genau, und das heißt also, das ist ja Absicht. Das heißt also, dass man diese Worttrilogie rechtsradikal, rechtsextremistisch, alles in Richtung Rechtsextremismus framed, damit man da möglichst schnell mit dem Verfassungsschutz irgendwelche Gruppen abräumen kann, die einem nicht so in den Kram passen.
Das ist, ja, also ich als Historiker würde sagen, das ist halt auch klassischer DDR-Sprechen. Ne? Entweder du bist
genau,
DDR oder du bist eben ein Nazi.
Kommt uns bekannt vor, weil also viele Verhaltensweisen, vor allen Dingen von einer Innenministerin Faeser, erinnern einem doch sehr stark an das, was in der DDR gelaufen ist. Und da fragt man sich, obwohl, also nach meinem Wissen ist sie nicht DDR-sozialisiert, also wie kommt sie darauf? Ne? Warum tut sie so?
Na gut, es gab ja schon sehr viele Intellektuelle im Gefolge der 68er, die in den 70er und 80er Jahren entweder direkt in marxistischen Sekten organisiert waren, das weiß ich jetzt von Faeser nicht. Es sind sehr viele beim KBW gewesen oder auch so trotzkistischen Gruppen, stalinistischen Gruppen, die dann alle bei dem Marsch in die Institutionen sich natürlich auch mitgenommen haben. Also Kretschmer, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg zum Beispiel, war in den 70er Jahren im Kommunistischen Bund Westdeutschland und einige andere. Das ist jetzt noch nicht mal ein Jürgen Trittin, den ich da noch ganz anders einordnen würde. Ja. Und dass für die natürlich jeder, sage ich mal, rechts der SPD eine Nazi ist, das war ja in meiner Jugend schon so.
Wobei das ja jetzt also sehr seltsame Blüten treibt. Das heißt also, wir als Lehrer sind ja drauf verpflichtet, und das macht man ja auch gerne, wir sind zur Neutralität verpflichtet, nur dann, wenn es ans Grundgesetz geht, dann nicht mehr so ganz. Das heißt also, wir müssen dann das Grundgesetz verteidigen, und dann wundert man sich das ein und das andere Mal, wenn man sich da eingearbeitet hat, wenn dann so ganz grundlegende Prinzipien der einstelligen Grundgesetzartikel missachtet oder sogar absichtlich außer Kraft gesetzt werden, da wundert man sich dann schon, wie kann das sein, dass eine Juristin, also eine Nancy Faeser, die ja auch noch Innenministerin ist, die das Grundgesetz verteidigen muss, genau das Gegenteil von dem macht. Also das bekomme ich nicht so ganz auf die Kette.
Ich habe ja unter Juristen gearbeitet. Und das ist so wie Theologen auch. Die Schrift sagt dir immer das, was du in sie hineinliest. Das ist eben so. Und ich bin übrigens davon fest überzeugt, dass sie nicht bösartig ist, sondern das glaubt, was sie sagt.
Ja, das ist doch schlimmer.
Das macht sie übrigens gefährlich. Ich mag Zyniker, die einfach sagen, was kümmert mich das? Wir brauchen das halt, formulier das mal so, damit es demokratisch aussieht. Die sind mir eigentlich lieber, weil sie manipulierbar sind. Leute, die daran glauben, die wirklich glauben, sie seien eben die einzigen Demokraten, müssten unsere Demokratie und so weiter retten, die sind gefährlicher.
Mhm. Kommen wir mal zurück also auf diese Geschlechterdebatte. Ich habe den Eindruck, dass in Deutschland noch eine weitere Ebene eingezogen ist im Vergleich zu den USA, weil in den USA ist das Wort Gender und Sex klar voneinander getrennt. Also wenn die von Gender reden, reden die tatsächlich nicht vom biologischen Geschlecht. Okay. Und in Deutschland wird es ganz gerne verwoben. Und ich habe so den Eindruck, das ist so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also das heißt, die Leute sollen sich mit solchen vollkommen sinnlosen Themen wie dieser Gender-Debatte streiten. Und dann führen wir noch also diese zweite Ebene ein, indem wir halt das biologische Geschlecht mit den anderen gesellschaftlichen Geschlechtern irgendwie dann durcheinander würfeln, und dann haben wir genügend Stoff, damit sich die Leute dann abends irgendwie die Köpfe einschlagen können am Stammtisch. Und darüber können wir dann alle möglichen Gesetze durchwinken, am besten noch abends beim Fußballspiel, wenn keiner mehr genau hinguckt. Die Leute wundern sich am Ende, in was für einem Staat sie aufwachen. Ist das so?
Ja, da stimme ich dir vollständig zu. Also Dieter Nuhr, den ich ja sehr schätze, hat ja mal gesagt, Feminismus sind immer mindestens drei Frauen. Die eine sagt was, die andere antwortet irgendwie was, die dritte geht in die Politik und besorgt das Geld. Das ist, glaube ich, alles, was man zu dem Thema wissen muss. Also mit Wissenschaft hat das wirklich überhaupt nichts zu tun. Nichts, null. Ist Quatsch.
Was machen wir denn jetzt, also vielleicht mal eine abschließende Frage, was machen wir denn jetzt, wenn die Ideologie so weit Einfluss in Lehre und Lernen Einzug erhält? Gegenmaßnahmen.
Also ich gebe dir mal ein Beispiel, da habe ich mal was zugeschrieben, um die Dramatik auch klar zu machen, einer Hochschule, die einfach aus Angst, aus Faulheit, aus Opportunismus Einflussnahme von politischen Quatschideen, auch verbrecherischen Ideen, nachgibt. Im Jahr 1931 wurde in Thüringen war das Land, was den ersten Nazi-Ministerpräsidenten hatte, ein Mann, hatte eine halbe Stelle als Gymnasiallehrer in Dresden. Hm? Er war Biologielehrer. Er war Deutschlehrer. Und der Mann hatte also publiziert zur Gefahr für die deutsche Rasse durch die Juden und irgendwie so ein esoterisch-Sektenquatsch. Und er wurde zum Professor berufen auf eine Rasseprofessur an der Uni Jena. Alle Biologen, Ordinarien.
Es gab eine Rasseprofessur.
Genau, das war die allererste Rasseprofessur in Deutschland. Ganz interessant, er wurde dann, also alle Ordinarien für Biologie, für ernsthafte Biologie, haben dagegen vehement protestiert 1931. Und haben gesagt, wir wollen diesen Quatsch nicht an der Uni. Das ist ein Dammbruch, das ist einfach Unsinn, was die schreiben. Der Frick hat das durchgedrückt, der Ministerpräsident. Der Aster hat gejubelt. Der Aster hat geschrieben, dieses alte morsche Lehrgebäude der Uni wird jetzt zerstört und jetzt bläst da mal ein frischer Wind durch und jetzt geht's wirklich politisch los. Hitler und Himmler saßen 1931 an der Uni Jena, feixen in der ersten Reihe und haben applaudiert. Wahrscheinlich das erste und einzige Mal übrigens, dass Hitler eine Uni von innen gesehen hat. Insofern durchaus bemerkenswert. Ja, im Ernst. Ist im Ernst so. Nein, ich meine das ganz im Ernst. Was ja auch passt, das heißt, dass tatsächlich wissenschaftlich hat ihn nicht interessiert, sondern hat interessiert, dass er mit dem Begriff Wissenschaft seinem eigenen Quatsch irgendeinen Glanz aufsetzt. Wir kommen gleich zur Gender-Theorie. Und den Prozess, den das an sich nahm an der Uni, wo immer mehr Leute sich berufen fühlen, irgendwie was Wichtiges zu sagen, als Plätze da sind, war so, dass sehr viele Opportunisten feststellten, auf der Rasseschiene kannst du rasend schnell Karriere machen ab jetzt. Nicht nur in Thüringen, sondern irgendwann auch ganz schnell in Deutschland. Und dann wurden Professuren ausgelobt, dann gab es Sekretäre dafür, dann gab es Konferenzen dafür, dann gab es Gelder. Dann mussten natürlich, weil das ja so aktuell und so viel geforscht wurde, mussten noch viel mehr Lehrstühle eingerichtet werden und. Wenn man da jetzt irgendwelche Parallelen zu Genderstudien sehen will, ich tue das nicht. Aber man könnte das machen. Ich mache das nicht, weil ich mich da nicht so weit rausnehmen will. Ich bin ja Beamter auf der Grundlage des Grundgesetzes.
Also ich bin ja kein Beamter.
Und nach 45 hat dann natürlich kein Mensch irgendwie gesagt, ich hatte da was mit zu tun und ich bin da mitmarschiert. Das ist dann auch klar. Da hatte keiner von nichts gewusst, von den ganzen Leuten, die dann da Karriere gemacht haben.
Also wir können das ja allgemein formulieren. Das ist ja, also das Phänomen, was du beschreibst, ist ja, dass wir eine Ideologie haben. Diese Ideologie ist abseits des, also bewegt sich abseits von wissenschaftlichem Arbeiten, abseits von wissenschaftlichen Regeln. Und man.
Sagen wir mal so, von anerkannter naturwissenschaftlicher Methodik sowieso.
Ja.
Aber es bewegt sich letztlich auch abseits von literarischen Traditionen. Also, es sei denn, man sagt, postmodern, anything goes. Jeder kann irgendwas sagen und es gibt gar keine Wahrheitskriterien. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Das kann man machen. Dann muss man aber auch so konsequent sein. Dann wissen wir auch nicht, was Wissenschaft ist. Dann brauchen wir das auch nicht mehr. Da muss man aber wirklich auch so konsequent sein. Ich wollte es nur einfügen, ja.
Also, was ich doch erwarten würde, wäre, dass man sich an erkenntnistheoretische Grundlagen hält, ja. Und das heißt also, in Biologie, ich habe das schon mal erwähnt, also wenn ein Nikolaus Tinbergen eine Untersuchung macht an einem dreistacheligen Stichling und dafür exakt ein Untersuchungsobjekt hat, dann würde man, moderne Biologen lernen so ein bisschen Stochastik und Statistik, ja. Also dann würde man sagen, das geht ja wohl mal gar nicht, ja. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwelche Gender Studies mache, die also an einem ähnlichen Fehler leiden, das heißt also, dass einfach die Erhebungsmenge zu klein ist und die Aussagen deswegen nicht valide sind, weil man noch in einem vollkommenen Zufallsbereich sich da bewegt mit seinen Ergebnissen. Ja, das ist dann halt nicht wissenschaftlich. Ja, genau. Mhm. So, das heißt also, ich habe dann halt eine Ideologie dahinter. Ich möchte gerne, dass was rauskommt und das, was dann rauskommen soll, kommt dann auch raus. Das etabliere ich an einer Uni. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir den Vergleich ziehen können. Das heißt also, ich habe eine Ideologie, das ist nicht wissenschaftlich. Ich ziehe da eine politische Schiene durch, dass da am Ende sowieso nichts Gutes bei rumkommt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Ich würde jetzt Gender-Ideologien nicht als ganz so gefährlich betrachten wie den Nationalsozialismus. Aber wer weiß, ne? Also das, vielleicht kommen die demnächst auch noch auf den Trichter, dass sie dann halt zu Gewalttaten aufrufen. Und dann haben wir nämlich ein ganz großes Problem.
Naja, und ich sage mal, eine gewisse Abwertung von jungen Männern ist ja auch schon ein sehr, sehr hoher Preis, den wir für einen wissenschaftlichen Unsinn bezahlen in Unis und Schulen.
Auch da wäre noch eine weitere Gegebenheit, dass man also einen Teil der Bevölkerung abwertet. Ne?
Ja.
Also das, genau. Ja. So, und okay, also und dann habe ich jetzt zuletzt einen Mathematikprofessor im Interview gehabt, der sagt, hier es gibt eine Fachhochschule in Bielefeld, die hat doch jetzt glatt einen Lehrstuhl für Gendergerechtigkeit in der angewandten Mathematik eingeführt.
Ja.
So, und das ist nicht das Einzige, also die einzige Blüte, die da getrieben wird, sondern es gibt ganz viele Unis und überall gibt es jetzt diese Kurse. Und die Frage ist, wenn ich Mathematik lernen möchte, möchte ich dann sowas lernen oder möchte ich nicht lieber handfeste Sachen lernen, die ich brauche für die Mathematik, um später in was für einem Betrieb auch immer dann einen sinnvollen Beitrag leisten zu können? Ja. Wer wird mich denn später nach Gendergerechtigkeit in der Mathematik fragen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil das für Frauen ein Dilemma ist. Ich weiß das von meiner eigenen Frau. Frauen wissen, ich kann auf der Genderschiene schnell Karriere machen. Da gibt es unglaubliche Ressourcen. Aber ich bin darauf dann festgelegt, mich nimmt keiner mehr ernst. Das ist eine Entscheidung, die ich als Wissenschaftler schon relativ früh treffen muss. Und die ist nicht gut, dass sie die treffen müssen. Also da möchte ich die Frauen auch mal in Schutz nehmen. Ja. Ich kann übrigens auch an Schulen, wir beide arbeiten ja jetzt in so einem Betrieb, ich kann auf der Frauenschiene Direktorin werden oder ich kann mich wirklich bewähren, weil ich Samstagabend um 8 irgendwie noch Akten mit nach Hause genommen habe. Es geht beides, aber das ist eben eine Entscheidung, die Leuten dann abverlangt wird und die erfordert eine gewisse Verantwortungsbewusstsein und eine gewisse Reife und ob dem alle gewachsen sind, ich weiß es nicht.
Dein abschließendes Statement zum Thema Gerechtigkeit in der Lehre oder beim Lernen?
Also, ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Ich habe ja dieses Buch geschrieben und hatte vorher mich auch schon damit beschäftigt und ich sehe, dass die Sache sich viel stärker polarisiert hat, viel ideologischer geworden ist, so wie die Gesellschaft auch insgesamt, dass der Einfluss von wirklicher Wissenschaft, ich sage mal methodengeleitetem, vorsichtigen, ergebnisoffenem Denken von wirklichen Experten, auch mit einer gewissen Intelligenz, eher abnimmt, deren Einfluss. Und dass dieses tolle Mäntelchen Wissenschaft, listen or believe the science, Greta Thunberg mit 16 Jahren, dass diese Art von Wissenschaft viel zu stark präsent ist und dass es da tatsächlich ein Konglomerat von Medien, Politik, Verbänden, Pädagogen und so weiter gibt, die sich da gegenseitig die Bälle zuschieben und dass das nicht gut ist, dass wir da auf einem schlechten Weg sind, das muss ich leider sagen. Ja, den Eindruck habe ich.
Markus, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses ausführliche Interview zu einem brennenden Thema unserer Zeit, leider, muss man sagen.
Ja, ich hoffe, das war nicht zu negativ, aber
ja, also ich bemühe mich ja auch immer wieder zwischendurch Leute einzuladen, die dann positive Stimmung verbreiten, aber wir müssen ja auch über solche Themen reden.
Ja.
Damit verabschiede ich mich ganz herzlich bei dir und würde mich auf nächstes Mal freuen. Also der wird es sicherlich wieder einen Anlass geben für uns beide, dass wir mal ins Interview kommen.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, damit wende ich mich an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist, dass das auch Ihr Nachbar erfährt, dann gehen Sie hin und erzählen Sie ihm das. Vielleicht haben Sie ja Glück und erzählt es auch seinem Nachbarn und wir müssen Sie auf diesen analogen Weg verweisen, weil wir in den digitalen Medien geschnitten werden. Denn unsere Videos laufen eben nicht auf YouTube, weil YouTube meint, das ist mit seinen Richtlinien nicht vereinbar, aber nur dann, wenn es von Apolut selber kommt. Wenn also andere diese Videos hochladen, was sie gerne dürfen, dann ist es kein Problem. Ich habe die Logik nicht verstanden, muss ich aber auch nicht. Also wir haben ja gerade über Genderwissenschaften geredet, das vergessen Sie Logik. So, okay. Das heißt also, wir animieren Sie auch dazu, bitte laden Sie diese Videos hoch. Einzige Bedingung, den Verweis auf die Originalquelle, nämlich auf apolut.net, da wo Sie das Video runtergeladen haben. Denn dort können Sie es auch runterladen, es gibt da eine Möglichkeit dazu. Und dann schauen Sie auch mal auf apolut.net nach. Vielleicht mögen Sie uns die ein oder andere Spende zukommen lassen, wenn Sie meinen, dass dieses Interview es wert ist. Finden Sie die Spendeninformationen, wie gesagt, auf unserer Homepage. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie dieses Video sehen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.